In unserem heutigen Schwerpunkt beschäftigen wir uns mit der selbstverwalteten kurdischen Region Rojava im Norden Syriens. Dazu haben wir mit dem Arzt und Anarchisten Michael Wilk gesprochen, der regelmäßig in die Region reist und dort, zusammen mit dem kurdischen Roten Halbmond, am Aufbau eines Gesundheitssystems arbeitet. Zunächst jedoch einige Infos zur Geschichte und Geografie dieser Region.
Die Autonome Föderation Nordsyrien, Rojava, ist seit dem 17. März 2016 eine de facto autonome Region im Nordosten Syriens und ist völkerrechtlich noch ein Teil von Syrien. Im Norden grenzt es an die Türkei, im Osten an den Irak. Südlich von Rojava beginnt die syrische Wüste. Der Begriff Rojava setzt sich in der kurdischen Sprache Kurmanji aus den kurdischen Wörtern Roj, Sonne oder Tag, und Awa, Ende, Untergang der Sonne, zusammen und bedeutet wörtlich Sonnenuntergang. Die Region besteht in ihren Ursprüngen bis auf den Westen um Afrin aus ebenem Gelände, das durch die Flüsse Euphrat und Chabur durchzogen ist. Die einzig fruchtbaren Ebenen finden sich hauptsächlich in der Gegend um Hasaka, auch bekannt als Jazira. Während Rojava 2014 mehr oder minder nur aus den drei Gründungskantonen Evrin, Kobane und Sizire bestand, wuchs es bis 2017 durch die Zurückdrängung des Islamischen Staates stark an und nimmt nun den größten Teil Nordsyriens ein. Am 27. und 28. Juli 2017 beschloss der Konstituierende Rat der Föderation Nordsyrien eine Neugliederung der Verwaltungsregionen. Die Föderation besteht demnach derzeit aus den drei föderalen Regionen Sizire, Firat und Afrin. Die föderalen Regionen gliedern sich in sechs Kantone, und zwar Sizire in die Kantone Heseke und Kamischlo, Firat in die Kantone Kobane und Girespi sowie Afrin in die Kantone Evrin und Seba. Nach einer Volkszählung aus dem Jahr 2004 gab es in der Region, die heute die Föderation kontrolliert, eine Einwohnerzahl von rund 1,9 Millionen Menschen. Die Bevölkerung bestand überwiegend aus Kurden, Arabern und Assyrern, Aramäern. Durch den Bürgerkrieg gab es sowohl Abwanderung als auch Zuwanderung von Flüchtlingen. Im Jahr 2014 wurde die Bevölkerung auf rund 4,6 Millionen geschätzt. Der Regierungssitz ist in Ain Issa, Amtssprachen sind Kurmanji, Arabisch und Aramäisch. Die Kurden hatten, soweit bekannt, nie ein eigenes, nach ihnen benanntes Staatsgebiet. Vielmehr wurden von den verschiedenen Machthabern eine Region als Siedlungsgebiet der Kurden anerkannt. Der Name Kurdistan stammt aus der verwandten persischen Sprache und bedeutet Land der Kurden. Damit wurde eine Region des Persischen Reichs bezeichnet, die während der Herrschaft der späteren Seldschuken eine eigene Provinz stellte. Im Osmanischen Reich des 19. Jahrhunderts entstand bei einer Verwaltungsreform eine Provinz mit dem Namen Kurdistan, die jedoch schon bald aufgelöst wurde. Nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches nach dem Ersten Weltkrieg und der Neuordnung des ehemaligen Reiches durch den Vertrag von Lausanne 1923 wurde das Gebiet unter den Staaten Türkei, Irak, Iran und Syrien aufgeteilt. Der größte Teil fiel an die Türkei. Auf diese Weise wurden mehr als die Hälfte der Kurden Staatsbürger der neuen türkischen Republik. Aufgrund von Unabhängigkeitsbestrebungen und Diskriminierung gab es in den verschiedenen Ländern immer wieder Auseinandersetzungen. In der Türkei gab es eine Reihe von Aufständen, wie der Kocagiri-Aufstand von 1920, der Scheich Said-Aufstand 1925, der Arafat-Aufstand 1926 bis 1930 und der Dersim-Aufstand 1938. Alle wurden von der türkischen Armee niedergeschlagen. Nach dem Beginn des bewaffneten Kampfes der PKK 1984 gegen den Staat verschärfte sich die Situation der Kurden im Südosten der Türkei. Über ein Jahrzehnt galt in den betroffenen Provinzen der Ausnahmezustand. Der Krieg dauerte bis 1999, als Abdullah Öcalan, der Vorsitzende der PKK, verhaftet wurde. Im Iran gab es Anfang des 20. Jahrhunderts immer wieder Aufstände, die durch Simco Aga angeführt wurden. Am 22. Januar 1946 wurde nach der anglo-sowjetischen Invasion des Iran unter der Schirmherrschaft der Sowjetunion die Republik Mahabad gegründet. Nach Bildung einer Regierung, eines Parlaments und erfolglosen Verhandlungen zwischen der iranischen Regierung und den Kurden unter der Beteiligung Großbritanniens marschierten iranische Truppen ein und setzten der Republik ein Ende. Alle Minister bis auf einen wurden am 30. März 1947 in Mahabad gehängt. Zu einer begrenzten Selbstverwaltung und Beteiligung an der Regierung kam es im Irak 1970 bis 1974. Zwischen 1988 und 1989 befahl Saddam Hussein der Armee die Anfal-Operation, bei der viele Kurden umgebracht und ihre Dörfer zerstört wurden. Politische Autonomie genießen seit mehr als einem Jahrzehnt weltweit allein die irakischen Kurden. Auch die neue irakische Verfassung gewährt den Kurden im Norden des Landes umfangreiche Selbstbestimmungsrechte. In der ehemaligen UdSSR gab es in dem Zeitraum von 1923 bis 1929 eine autonome kurdische Region, die Kurdistan Azor, Rotes Kurdistan, genannt wurde. Die Region wurde am 23. Mai 1923 ausgerufen. Sie lag im heutigen Aserbaidschan und ihre Hauptstadt war Latschin. Die Kurden in Syrien waren unter dem französischen Völkerbundmandat weitestgehend unbehelligt. Nachdem Syrien 1946 ein souveräner Staat geworden war, wurden die Rechte der Kurden schrittweise beschnitten. Schließlich wurden Kurden aus dem öffentlichen Dienst ausgeschlossen, verhaftet und die kurdischen Ortsnamen verändert. Durch den syrischen Bürgerkrieg schwand der Einfluss des syrischen Staates und es konnten sich autonome Gebiete bilden. Die linken Gruppen Rojavas vereinten sich in einer Koalition mit dem Namen Bewegung für eine demokratische Gesellschaft, besser bekannt unter der kurdischen Abkürzung Tefdem. Die Umgestaltung der Region in ein autonomes Gebiet wurde möglich, als 2012 die meisten dort stationierten Truppen der syrischen Armee abgezogen wurden. Die Tefdem und ihre Milizen, die IPG und als reine Frauenorganisation die IPJ übernahmen bald die de facto Kontrolle Rojavas.
Zur aktuellen Lage in Rojava und besonders zur Situation des Gesundheitssystems konnten wir mit Michael Wilk sprechen.
Ja, ich bin seit 2014 immer wieder in der Region, teilweise mehrfach im Jahr. Jetzt dieses Jahr noch nicht wegen Corona. Kam ja leider gerade bei meiner letzten Reise dazwischen. Also insofern ist was in der Pipeline, in der Planung. Letztes Jahr war ich 3 oder 4 Mal sogar da. Das heißt, ich habe einen relativ nahen und guten Eindruck bezüglich der Verhältnisse dort. Ich kümmere mich allerdings schwerpunktmäßig tatsächlich um den Aufbau des Gesundheitswesens. Da arbeite ich eng verzahnt mit Hervasor Akurd zusammen, also dem kurdischen Roten Halbmond, einer NGO, die dort eng mit dem mit der Gesundheitsselbstverwaltung arbeitet, aber letztendlich doch auch eine unabhängige Position bekleidet. Und ich unterstütze sie seit vielen Jahren. Ich schule da notfallmedizinisch oder auch in Vorsorge von psychotherapeutischen Ebenen das eine oder andere Mal. Und das letzte Mal war ich da, als die Türkei letztendlich diesen 120 Kilometer breiten und 30 Kilometer tiefen Korridor invasiert hat, Ende letzten Jahres im Oktober, und habe da in einem frontnahen Krankenhaus Schwerverletzte versorgt.
Die medizinische Versorgung hat sich in den letzten Jahren erheblich verbessert.
Es war in einer Situation 2014 ein riesiger Unterschied zu dem, wie es jetzt ist. Also das heißt, die Menschen dort haben gerade über die Gesundheitsselbstorganisierung sehr viele Renovierungsarbeiten vorgenommen. Also es waren ehemalige staatliche Krankenhäuser, die formal immer noch dem syrischen Regime unter Assad unterstehen. Die waren zum Teil zerstört, zum Teil selbst bombardiert worden. In bestimmten Krankenhäusern hatte sich zum Beispiel die Al-Qaida nahe Al-Nusra-Front eingenistet und wurde dann vom syrischen Staat aus bombardiert. Die Krankenhäuser lagen zum Teil in Schutt und Asche. Die sind in gewissem Maße auch wieder aufgebaut worden. Es gab neu konstruierte Krankenhäuser. Also es kommt immer darauf an, wo man was betrachtet. Um jetzt zu sagen, Tal Tamer zum Beispiel ist ein kleines Krankenhaus mit vor allem der gynäkologischen und allgemeinen operativen Einheit. Das war allerdings jetzt relativ neu entstanden und war insofern vergleichsweise modern, wo wir da gearbeitet haben. Also wie gesagt, man kann das nicht über einen Kamm scheren. Es gibt eine teilweise noch sehr zerstörte Infrastruktur und es gibt, wie gesagt, viele Projekte, die im Wiederaufbau sind. Ärgerlicherweise hat die Türkei durch diese Invasion letztes Jahr, das war die zweite Invasion, die allererste liegt ja schon Jahre zurück. Dazwischen gab es die große Invasion in Afrin, wo ein Teil von Rojava erobert worden ist von der Türkei. Sehr viele von diesen renovierten Kliniken nun auch wieder in Besitz genommen, ärgerlicherweise. und hat die Stammbevölkerung zum großen Teil vertrieben, was natürlich die Situation eher komplizierter macht, weil Hunderttausende auf der Flucht waren. Also das heißt, wir haben nicht nur ein infrastrukturelles Problem, sondern auch ein Vertreibungsproblem. Überhaupt kann man sagen, dass in diesem Gebietsstreifen wird geschätzt 4 Millionen Menschen leben und extrem viel Binnenvertriebene, die aus anderen Teilen Syriens dahin geflüchtet sind, weil sie halt sich da sicher glaubten vor den Auseinandersetzungen des Krieges.
Rojava und die kurdische Selbstverwaltung der Region haben aus 2 Gründen weltweite Bekanntheit erlangt. Zum einen haben die kurdischen Milizen erfolgreich den Vormarsch des sogenannten Islamischen Staates aufgehalten. Vor allem aber ist Rojava für Menschen in der Region und darüber hinaus ein Ort der Hoffnung, weil dort eine soziale Revolution begonnen wurde, die durch Selbstverwaltungsstrukturen eine möglichst herrschaftsfreie Gesellschaft schaffen will. Und das inmitten einer Region, die ansonsten von Krieg, Gewalt und Diktaturen geprägt ist.
Die progressive kurdische Bewegung Rojavas verweigerte sich nie Gesprächen mit anderen politischen Kräften innerhalb oder außerhalb Syriens. Trotzdem wurde sie als ausgesprochen gefährlich angesehen. Dies, obwohl sie mit Ausnahme der PKK bis 2014 kaum Verbündete hatte. Seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs sah sie sich Auseinandersetzung mit Regierungskräften der Freien Syrischen Armee FSA, Jabhat al-Nusra und dem IS verwickelt. Die Aufteilung des multiethnischen und multireligiösen Syriens in 3 Staaten, einen alevitischen im Westen, einen kurdischen im Norden und einen arabischen im Osten und Süden, scheint vielen die offensichtliche Lösung des syrischen Bürgerkriegs zu sein. Die Kurdinnen Rojavas hatten jedoch von Anfang an klargemacht, dass sie keine Abspaltung von Syrien anstreben, sondern ein demokratisches und föderales Syrien, in dem Kurdinnen und andere ethnische und religiöse Minderheiten ihre Rechte in Anspruch nehmen können. Trotz der demokratischen Ziele der Kurdinnen Rojavas und ihrer Entschlossenheit, interne Konflikte zu vermeiden und die Menschenrechte aller zu schützen, wurde das Gebiet von den Regierungen der Türkei, Irakisch-Kurdistan und der anderen US-Verbündeten in der Region einem strikten Embargo unterworfen. Nur die Kombination effektiver Organisierung und der Solidarität der kurdischen Diaspora machten es den syrischen Kurdinnen möglich, ihre grundlegenden Bedürfnisse zu befriedigen und ihre Selbstverwaltung aufrechtzuerhalten. Yasin Duman von der Sabancı-Universität zufolge war es die kollektive Übernahme der Erdölindustrie und der Landwirtschaft im Jahr 2013, die zu einem wirklichen Machtwechsel in Rojava führten. Zu Beginn standen die Etablierung von Räten und Verbandskomitees, auch wurden kurdische Schulen gegründet und Grundversorgungsmittel verteilt. Die letzten Reste feudaler Beziehungen wurden beseitigt. Ende 2012 verpflichtete sich die TEFDEM offiziell den Prinzipien des demokratischen Konföderalismus, auch als einem möglichen Modell für ganz Syrien. Die wichtigsten Aspekte der neuen Gesellschaftsordnung sind direkte Selbstverwaltung durch Kommunen, Partizipation aller ethnischen und religiösen Gruppen in politischen Entscheidungsfindungen, Gleichberechtigung der Frauen. Die Kommunen bestimmen über die Verwaltung von Nahrungsmitteln und Elektrizität und sind für deren gerechte Verteilung zuständig. Für die Bereiche des Rechts, der Wirtschaft, des Transports und der Ökologie gibt es eigene Arbeitsgruppen. Jede Kommune entsendet Delegierte in einen Rat, der für 7 bis 10 Dörfer oder Stadtteile verantwortlich ist. Die Delegierten dieser Räte repräsentieren alle Kommunen, politischen Parteien und andere Interessenvertretungen. Jeder Rat muss mindestens zu 40% aus Frauen bestehen. Der Vorsitz besteht immer gleichzeitig aus einem Mann und einer Frau. Entscheidungen werden im Konsens getroffen. Das Rechtssystem stützt sich auf Friedenskomitees. Diese befassen sich mit juristischen Fragen aller Art, außer Kapitalverbrechen. Jede Kommune wählt 5 bis 9 Personen, um ein Friedenskomitee bilden zu können. Mittlerweile gibt es auch Komitees, die nur aus Frauen bestehen und sich Fragen zu häuslicher Gewalt, Zwangsheirat und Polygamie annehmen. Sollte sich ein Konsens aller Beteiligten in einem bestimmten Fall als unmöglich erweisen, wird dieser an eine höhere Ebene verwiesen, die Stadt, den Bezirk oder den Kanton. Ein wichtiges Element in der Theorie des demokratischen Konföderalismus ist die Befreiung der Frauen vom Patriarchat. In Öcalans Theorie ist die Befreiung der Frau untrennbar mit dem Aufbau einer befreiten Gesellschaft und damit auch mit der Befreiung der Menschheit und der Natur verbunden. Vor allem die speziellen Frauenmilizen IPJ haben im Kampf gegen den radikalen Islamismus einen großen Einfluss gehabt. So haben sich die Frauen in Rojava buchstäblich ihr Recht auf Mitbeteiligung am Aufbau eines neuen Systems erkämpft. Durch eine festgeschriebene Quote wird die gleichberechtigte Vertretung in den Entscheidungsgremien ermöglicht. Auch im Bildungsbereich wird wesentlichen Wert auf die Entwicklung eines aufgeklärten Frauenbildes gelegt. In den Universitäten wird erstmals ein Fach namens Genealogie, was so viel bedeutet wie Wissenschaft der Frau, unterrichtet.
Ja, bekanntermaßen ist ja dort ein System am Wirken, was sich auf die Fahnen geschrieben hat, Männer und Frauen gleichberechtigt in die Institutionen reinzubringen und auch letztendlich basisdemokratisch aufgebaut zu sein. Das funktioniert auch wirklich zu großen Teilen. Also man ist immer wieder erstaunt. Also wenn ich sage, man ist immer wieder erstaunt, meine ich das in dem Fall durchaus wörtlich, wie gut das funktioniert. Und man findet sich immer wieder konfrontiert auch mit sehr selbstbewussten Frauenstrukturen. Und das ist, also ich empfinde es als extrem angenehm. Und es unterscheidet sich diametral von den umliegenden Ländern, wo halt eine hardcore patriarchale Struktur noch vorherrscht. Das heißt, wir haben dort einen Gebietsstreifen, wo diese Selbstverwaltung das eine ist, also die Leute versuchen, ihre Interessen selbst in die eigene Hand zu nehmen und selbstverwaltet umzusetzen. Und dieses starke Vorhaben und präsente Vorhaben von Frauen-Männer-Gleichberechtigung schon eine ganz, ganz deutliche gesellschaftliche Auswirkung zeigt. Es gibt natürlich auch einfach eine Schwierigkeit der Umsetzung, natürlich, weil das ist ja nicht eine Geschichte, die sich von heute auf morgen vollzieht, weil bis vor wenigen Jahren gab es ja dort genauso patriarchale Strukturen. Das heißt, wir finden dort eine Gesellschaft im Umbruch mit all den damit verbundenen Schwierigkeiten. Also es gibt auch natürlich noch Bereiche, da ist das autoritäre Denken mehr vorhanden. Und es gibt natürlich auch die Situation, dass wir ja, du hast ja schon gesagt, ein Kriegsgebiet vor uns haben, wo zum Beispiel bestimmte Strukturen auch relativ schnell entscheiden müssen. Und da geht es nicht immer mit basisdemokratischen Abstimmungen. Zum Beispiel im militärischen Bereich funktioniert das manchmal auch nicht so einfach.
Die Entwicklung in Rojava hängt aber nicht nur an den eigenen Entscheidungen. Neben Syrien und der angrenzenden Türkei haben mehrere globale Machtblöcke Interessen in der Region.
Ja, das ist ein Riesenproblem. Also letztendlich durch die Veränderung der internationalen Mächte dort oder durch die Machtspiele der internationalen Player, vor allem jetzt Russland und der Vereinigten Staaten. Europa spielt da auch eine Rolle, aber ist eher ein bisschen nachgeordnet. Vor allem im Verhältnis mit der Türkei hat sich ja eine Veränderung der, wie du sagst, Großwetterlage ergeben. Das hat sich am deutlichsten gezeigt 2018 beim Einmarsch in Afrin, wo sozusagen die Schutzmacht Russland, die eng zusammenarbeitet mit dem Assad-Regime und die dort in dem Gebiet die Lufthoheit hatte, zum Beispiel diesen Einmarsch der Türkei auf das Gebiet von Rojava im Westen zugelassen hat. Also das heißt, die Schutzmacht von Assad hat dem zugestimmt. Und genauso negativ hat sich ausgewirkt zum Beispiel auch der de facto Rückzug der US-amerikanischen Einheiten. Ich habe ein sehr kritisch distanziertes Verhältnis zu der amerikanischen Politik. Aber in diesem Fall hat der Rückzug der US-amerikanischen Einheiten natürlich auch dazu geführt, dass die Invasion Ende 2019 überhaupt möglich wurde durch die türkischen islamistischen Hilfstruppen, die da jetzt ihren Unfug treiben und das Land verwüsten und Frauen vergewaltigen und Mord und Totschlag vollziehen. Also das ist die Rahmenbedingung in Rojava. Und auf der anderen Seite hat das dazu geführt, diese Verschiebung im machtpolitischen Kontext, dass die ja militärische Selbstverteidigung vom Gebiet Rojava die Assad-Regierung, sagen wir mal, zumindest in bestimmten Regionen wieder in Positionen hat einrücken lassen, die sie vorher selbstständig verteidigt hat. Das heißt, wir finden jetzt im grenznahen Bereich in manchen Regionen zum Beispiel auch Assad-Einheiten. Das ist sozusagen der Versuch, Russland, Assad in die Pufferzone gegenüber der Türkei einzubeziehen, was natürlich politisch sich so auswirkt, dass die Autonomie, die ja größten Wert nicht jetzt auf eine Abspaltung und einen eigenen Staat legt als Ziel, sondern größten Wert darauf legt, eine politische, möglichst souveräne, unabhängige Position einzunehmen vom Assad-Regime, dadurch gefährdet wird, weil das jetzt an diesen Stellen etwas aufweicht. Die Situation ist schon noch so, dass man von einer klaren militärischen und auch verwaltungsmäßigen Autonomiezone reden kann. Aber es ist so ein bisschen erodiert an diesen Kanten dieses Konflikts.
Wir sprechen viel über die Selbstverwaltung und die demokratischen Strukturen in Rojava. Was aber bedeutet das konkret? Welche Ziele verfolgen die Kurden im Norden Syriens und wie werden diese umgesetzt?
Die Organisation der Autonomen Föderation Rojava richtet sich nach der von Murray Bookchin inspirierten Ideologie Abdullah Öcalan's, dem Vorsitzenden der am 27. November 1978 in der Türkei gegründeten kurdischen Arbeiterpartei PKK. Die Organisation und ihre Nachfolger werden unter anderem von der Türkei, der Europäischen Union seit 2002, den Vereinigten Staaten und Deutschland als terroristische Vereinigung eingestuft. Die Vereinten Nationen und Staaten wie China, Russland, Indien und Ägypten stufen die PKK nicht als Terrororganisation ein. Die PKK unterhält heute Schwesterorganisationen in verschiedenen Ländern. In Syrien die Partei der Demokratischen Union, PID, im Irak die Partei für eine politische Lösung in Kurdistan, PCDK, in Iran die Partei für ein freies Leben in Kurdistan, PJAK. Die Dachorganisation nennt sich seit 2007 Koma Civaken Kurdistan, KCK, Gemeinschaft der Gesellschaften Kurdistans. Sie hat sich eine Verfassung gegeben, verleiht eine Staatsbürgerschaft und unterhält ein eigenes Parlament, Gerichte und eine Armee. Der Volkskongress Kurdistan unter dem Vorsitz von Zübeyir Aydar übt in dieser Struktur die Funktion des Parlaments aus. Führer der KCK ist nominell Abdullah Öcalan. Tatsächlich geführt wird sie von einem Exekutivrat unter der Doppelspitze aus Cemil Bayık und Beze Hosat. Von Beginn an war der bewaffnete Kampf das Kernstück in der Politik der PKK. Seit 1984 gibt es offene Kämpfe mit den türkischen Streitkräften. Am 15. Februar 1999 wurde Öcalan, der in Europa keine sichere Bleibe findet, aus der griechischen Botschaft in Nairobi von einem türkischen Sonderkommando in die Türkei entführt und kommt auf der Gefängnisinsel Imrali in Isolationshaft. Er blieb jedoch offiziell der Vorsitzende der PKK. Nachdem die Partei ursprünglich die Gründung eines kurdischen Staates anstrebte, entwickelte Öcalan im Gefängnis die Idee eines demokratischen Konföderalismus. Öcalans demokratischer Konföderalismus betont eine Demokratie ohne Staat, ökologisches Bewusstsein und die Gleichheit der Geschlechter. Während die kapitalistische Moderne für ihn auf Kapitalismus, Industrialisierung und Nationalstaat basiert, baue eine demokratische Moderne auf einer demokratischen Nation, einer kommunalen Ökonomie und einer ökologischen Industrie auf. Um diese Ziele zu erreichen, müssen vor allem drei Ideale gefördert werden. Die demokratische Republik, der demokratische Konföderalismus, die demokratische Autonomie. In der Ausübung dieser Ideale richtet man sich sehr an das theoretische Modell des Kommunalismus nach Murray Bookchin. Bookchins Kommunalismus lässt sich in fünf zentrale Aspekte zusammenfassen. Erstens, Stärkung der Gemeinden durch eine Dezentralisierung politischer Entscheidungsprozesse. Zweitens, regelmäßige Vollversammlungen in den Gemeinden. Drittens, ein Netzwerk von Gemeinden, das als Konföderation den Nationalstaat ablöst. Viertens, die Förderung sozialer Bewegungen zur Stärkung der Zivilgesellschaft. Widersprüche und Uneinigkeiten werden als fruchtbringender angesehen, um in respektvoller Debatte zu gemeinsamen Lösungen zu gelangen. Ideologien, nicht zuletzt religiöse, sind diesem Ziel nicht zuträglich. Fünftens, die Kommunalisierung der Wirtschaft, um zur kollektiven Kontrolle der Produktionsmittel, aber der Selbstverwaltung, partizipatorischer Planung, gerechter Verteilung und einer klassenlosen Gesellschaft zu gelangen.
Aktuell stellt jedoch, wie überall auf der Welt, die Corona-Pandemie eine der größten Herausforderungen dar.
Es ist ein großes Thema. Es gibt immer wieder auch Shutdowns wie hier, die versucht werden, dann da auch entsprechend von der Selbstverwaltung auch durchzusetzen. Das ist ein Riesenproblem. Die Zahlen sind etwas schwierig zu beurteilen. Es gibt jetzt neuere Zahlen. Da gehen zum Beispiel die Todeszahlen, bewegen sich noch unter 1.000. Das wage ich sehr stark anzuzweifeln, weil natürlich aufgrund der Kriegssituation und aufgrund der materiellen Embargo-Situation, die sich auch auf medizinische und Versorgungsgüter im Allgemeinen bezieht, Testungen zum Beispiel in einem ganz anderen Rahmen nur stattfinden können. Das heißt, die Gesundheitsselbstverwaltung, ich rede jetzt von Rojava im Norden, Nordostsyrien, hat sehr große Vorsorge getroffen. Also auch der kurdische Rote Halbmond hat Kliniken aus dem Boden gestampft, wo hunderte von Betten bereitstehen für Leute, die dann befürchten müssen, Luftnot zu kriegen mit den entsprechenden Konsequenzen. Das steht bereit, das ist zum Teil auch im Betrieb, wobei es massiv an Beatmungsmöglichkeiten fehlt, was, um jetzt mal einen Punkt zu nennen. Aber wie weit die Situation coronamäßig jetzt noch eskalieren kann, das ist schwierig zu beurteilen. Wie gesagt, die Kontrollmöglichkeiten und die Zahlen, die auch teilweise von Damaskus auskommen, von der Weltgesundheitsorganisation, das ist alles, meiner Meinung nach ist die Dunkelziffer um sozusagen wesentlich höher. Ansonsten haben wir noch enorme Probleme mit halt Hunderttausenden Geflohenen, nicht zuletzt nach der letzten Invasion Ende letzten Jahres durch die Türkei, die ja natürlich 200.000-300.000 Leute vertrieben hat, die sich jetzt in anderen Gebieten ansiedeln mussten. Das macht immer noch Riesenprobleme. Die Leute waren am Anfang in Schulen, das heißt, die Schulen konnten ihren Unterricht nicht abhalten. Also das zieht ja jeweils so eine militärische Invasionsgeschichte, zieht ja eine Kaskade von humanitären und logistischen Problemen nach sich, die das gibt bis zum heutigen Tag.
Der gesellschaftliche Aufbruch in Rojava erfährt Unterstützung aus der ganzen Welt. Auch in Deutschland gibt es neben der kurdischen Community verschiedene Organisationen, die Unterstützung leisten.
Also es ist zum Beispiel die deutsche NGO Medico International, macht sehr gute Arbeit, unterstützt zum Beispiel jetzt ein Projekt, was ich auch unterstütze. Ich sammle auch Geld und konnte jetzt gerade mal 43.000 Euro überweisen, die mir Leute auf dem Konto gezahlt haben. Also die Unterstützung ist vielfältig. Die unterstützen auch ein Projekt, wo jetzt zum Beispiel eine Prothesenwerkstatt in Kamischlo aufgebaut werden soll. Weil wir Tausende von Leuten haben, denen halt nach Amputation Gliedmaßen fehlen. Und es ist natürlich eine erhebliche Frage von Lebensqualität. Hast du da eine vernünftige prothetische Versorgung? Also das ist zum Beispiel so ein Projekt, was international gerade ein bisschen Unterstützung findet. Ansonsten gibt es sehr gute Unterstützung, zum Beispiel von der italienischen NGO UPP und Ponte Per heißen die, die zum Beispiel auch europäische Gelder inzwischen kriegen, die sie dann transferieren, einerseits in den Nordirak, wo geflohene Menschen sind und von denen versorgt werden, als auch nach Rojava, wo dann zum Beispiel über diese Schiene eine medizinische Versorgung zum Beispiel supportiert wird, auch in den Lagern für IDPs, also Intern Displaced Persons, also in Binnenvertriebene auf gut Deutsch. Es ist bei weitem nicht das, was eigentlich den Menschen zustehen würde, sage ich jetzt mal. Es gab 10.000 Tote, 20.000 Schwerverletzte, Verstümmelte in der Auseinandersetzung mit dem IS, den vor allem die Selbstverteidigungseinheiten getragen haben. Und jetzt lässt man halt, nachdem der IS weitgehend militärisch zerschlagen wurde, er reetabliert sich jetzt gerade wieder in bestimmten Zonen des Machtvakuums, in Ansätzen. Diese Leute lässt man jetzt im Regen stehen. Also die eigentlich erhoffte oder ersehnte und notwendige Hilfe von Europa zum Beispiel oder internationaler Ebene, die ist nur rudimentär. Man könnte fast sagen, ist eigentlich ausgeblieben.
Herrschaftsfreiheit heißt für uns als AnarchistInnen in der Regel auch Gewaltfreiheit. Doch im syrischen Bürgerkrieg ist das häufig keine Option. Und die kurdische Selbstverwaltung hat bewaffnete Milizen zur Verteidigung aufgestellt. Was sagt Michael Wilk zu dieser Zwangslage?
Da muss ich ganz klar sagen, da ist der Wunsch der Vater oder die Mutter des Gedankens. Es wäre natürlich immer schön, wenn man mit gewaltfreien oder gewaltarmen Aktionen seinen Lebensunterhalt sichern könnte oder seine Existenz überhaupt verteidigen könnte. Allerdings muss man jetzt feststellen, dass gerade im Krieg in Syrien, nehmen wir nur mal den Fokus der Auseinandersetzung mit dem Islamischen Staat, eine gewaltlose Strategie im Grunde genommen einem Selbstmord gleichgekommen wäre. Nehmen wir zum Beispiel mal das Vorgehen von dem IS gegen die jesidische Bevölkerung, zum Beispiel im Sinjar, also im Grenzgebiet zwischen Syrien und Nordirak, wo Tausende umgebracht wurden, einfach versklavt wurden. Frauen wurden versklavt, junge Mädchen wurden versklavt, weil sie als vogelfrei gelten nach der ideologischen, faschistoiden Ideologie des IS. Diese Leute hatten gar keine andere Chance, als auf die Flucht zu gehen oder sich mit den Waffen, die sie haben, in die Berge zurückzuziehen und um ihr blankes Leben zu kämpfen. Also ich denke, Leute, die diese Position vertreten, das ist eine hehre, sagen wir mal, philosophische, ein Wunschdenken, was leider leider an den Realitäten völlig vorbeigeht. Also wie gesagt, ich war Ende letzten Jahres in dem Frontkrankenhaus und die Front rückte jeden Tag näher. Wir hatten jeden Tag Schwerverletzte, auch aus der Zivilbevölkerung. Und wenn da nicht Leute dieses Gebiet verteidigt hätten, zum Beispiel von Tal Tamer, wären wir überrollt worden und man hätte uns die Hälse abgeschnitten oder andere Körperteile. Das ist nicht besonders witzig und es ist nicht besonders schön, wenn man sich mit Waffen verteidigen muss, aber es ist manchmal in bestimmten Situationen einfach eine Existenzfrage, überlebt man oder überlebt man nicht.
Wir haben das Gespräch mit Michael Wilk im Dezember 2020 geführt und möchten ihm an dieser Stelle für seine Mitwirkung an diesem Beitrag danken.